Ich lese aus dem Neuen Testament, aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Kapitel 1, Verse 14, 11 bis 14. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Aaron Köhler, ich bin Pastor von diesem Kirchenprojekt mittendrin und ich freue mich sehr, dass wir heute unseren ersten Livestream-Gottesdienst komplett so machen können und schön, dass ihr auch dabei seid. Wir sind noch am Anfang dieses neuen Jahres und neues Jahr und neues Glück oder vielleicht neue gute Nachrichten, je nachdem. Ja, was wäre so eine gute Nachricht für 2021 für dich? Ich hatte gedacht, wenn es eine richtig gute Nachricht, habe ich auch eingetragen, dass vielleicht Energie Cottbus doch durch Losverfahren noch dieses Jahr aufsteigen kann in die dritte Liga. Das ist natürlich eine richtig coole Nachricht. Eine andere richtig coole Nachricht, wie ich finde, wäre, dass wir als Kirche wieder Aktionen machen können, wo wir Menschen zusammenbringen, wo wir Gottesdienste feiern oder einen Running Dinner. Das ist ja aktuell gerade nicht so möglich, aber das wäre richtig cool, wenn das wieder gehen könnte. Ich glaube, wir lechzen gerade so ein bisschen nach guten Nachrichten. Für viele, die so das letzte Jahr sich anschauen, das war so ein Wechselbad aus auf der einen Seite so Hoffnungen, die man hat und die dann zum Teil wieder zerschlagen wurden und Enttäuschungen, die da sind, ganz wechselhaft. Und manche sagen auch so, das letzte Jahr eigentlich einfach abhaken und wir hoffen, dass das nächste Jahr, dieses Jahr irgendwie wieder besser wird, dass das gut wäre. Und auch unsere Kanzlerin hat dieses Jahr als Jahr der Hoffnung ausgerufen. Wir brauchen Hoffnung. Ohne Hoffnung funktioniert das Leben nicht und wir suchen auch nach so einer Hoffnung in unserem Leben immer wieder. Warum ist das so? Ich habe zum Anfang ein relativ einfaches Beispiel mal mitgebracht. Stellt euch vor, da sind zwei Personen, die sind gleich alt, gleich groß, gleiches oder ähnliches Temperament, gleich schlau und sie bekommen eine Aufgabe. Und diese Aufgabe besteht darin, dass sie einen ganzen Tag lang immer den gleichen langweiligen Job machen. Ja, sie haben Teil A und stecken ihn mit Teil B zusammen und das den ganzen Tag. Und sie sind in einen Raum eingesperrt, wo es stinkt, wo es dunkel ist, wo sie die ganze Zeit angeschrien werden von ihren Vorgesetzten. Und sie müssen diese Aufgabe aber trotzdem machen. Und die gleichen Bedingungen sozusagen für beide. Es ist dunkel, man hat eigentlich gar nicht so Lust drauf. Aber bevor es losgeht, gehen wir zu der ersten Person hin und sagen ihr, pass auf, wenn du das geschafft hast, dann bekommst du 50 Euro dafür. Okay? Und dann gehen wir zur zweiten Person, gehen hin und sagen, pass auf, wenn du diesen Tag geschafft hast, dann bekommst du 5 Millionen Euro dafür. Was wird passieren? Ich glaube, ihr wisst es, ihr habt eine Ahnung, genauso wie ich. Obwohl beide eigentlich genau die gleichen Bedingungen haben, wie sie zu arbeiten haben, ähnlich unterwegs sind, ähnliche Art und Weise, werden sie doch ganz unterschiedlich mit dieser Arbeit umgehen. Der erste wird sagen wahrscheinlich so, mich regt es auf für diese Arbeit und jetzt lasse ich mich auch noch die ganze Zeit anpflaumen von irgendwelchen Leuten. Das nervt total, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Was soll's, die 50 Euro, die kann ich auch, die brauche ich nicht, ja? Und der andere, der wird sagen, ja, ist alles super, ich freue mich. Mensch, ist ein bisschen anstrengend, aber ja komm, so ein Tag, den kriegt man schon rum. Also ich finde es gar nicht so schlimm, es stresst mich überhaupt nicht, ich hänge mich da voll rein. Warum reagieren beide so unterschiedlich? Weil die unterschiedliche Zukunft oder die unterschiedliche Hoffnung in der Zukunft bei beiden total bestimmt, wie sie im Hier und Jetzt leben. Ja, die eine Person, die sagt so, ich krieg nichts, die sagt sich, okay, was ist das für eine Zukunft? Ja, da muss ich mich nicht anstrengen. Und der andere sagt, das ist die beste Zukunft, die ich mir wünschen kann. Dann geht's los. Und ich glaube, dieses banale Beispiel zeigt etwas, warum wir Hoffnung brauchen, weil das in uns Menschen angelegt ist. Ja, wir sind Menschen, die hoffnungsbasierte Wesen sind, könnte man vielleicht sogar sagen. Ja, das steckt in uns drin. Wir brauchen das. Und deswegen ploppt es auch zur Zeit, wo so viele Hoffnungen vielleicht auch weggefallen sind im letzten Jahr, wo wir Dinge nicht so machen konnten, wie wir es eigentlich erwartet hätten. Deswegen ploppt es so hoch und wir wünschen uns Hoffnungen. Wir brauchen Hoffnungen, eine Gewissheit über die Zukunft, die unser Leben im Hier und Jetzt prägt. Und ich würde mit euch gerne heute eine kleine Entdeckungstour machen über christliche Hoffnung und was das vielleicht auch mit unserem Leben zu tun haben könnte und wo das vielleicht auch eine richtig gute Nachricht sein kann. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was ist christliche Hoffnung? Das Zweite, wie sieht diese Hoffnung aus? Und das Dritte, wie können wir das dann persönlich auch bekommen? Also was ist christliche Hoffnung? Wie sieht das konkret aus und wie können wir das bekommen? Das Erste, was ist christliche Hoffnung? Ja, wir verwenden diesen Begriff ja sehr oft, Hoffnung, in unserem Alltag. Wir sagen so Sätze wie, ja, also ich hoffe, dass das und das ist oder passiert. Also ich hoffe, dass morgen schönes Wetter ist. Ich hoffe oder wir hoffen, dass Cottbus aufsteigt. Wir hoffen oder viele von uns hoffen, dass schnell eine große Ladung an Impfstoff geliefert und produziert werden kann, dass die Pandemie hoffentlich bald zu Ende ist. Und wir sagen damit, also eigentlich bin ich nicht ganz sicher, ob das passieren wird, aber ich schätze mal, ich hoffe. Ja? Also man hat eine positive Erwartungshaltung, die aber verknüpft ist eigentlich mit einer großen Unsicherheit, wo man nicht so richtig weiß, ja, was kommt jetzt eigentlich, was wird. Und in dem Text, den wir vorhin gerade von Werner gehört haben, geht es auch um eine Hoffnung, die da berichtet wird. Aber das Interessante ist, dass diese Hoffnung, diese christliche Hoffnung, viel weniger etwas mit einer Unsicherheit zu tun hat, sondern mit einer Überzeugung, einer Gewissheit. Ich habe dazu einen Bibelvers mal aus dem sogenannten Hebräerbrief, wo ihr auch mitlesen könnt, Hebräer 11, Vers 1. Und dort steht, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also hier wird Hoffen in Verbindung gesetzt mit einem Überzeugtsein, mit einer Zuversicht, mit einer Gewissheit über die Zukunft, die das Leben verändert. Oder wenn man das anders ausdrückt, biblische Hoffnung ist, wenn man im Hier und Jetzt lebt, auf eine Art und Weise, die davon bestimmt ist, was man weiß, was in der Zukunft passieren wird. Also wie in diesem Beispiel von den zwei Personen, sie haben gewusst, was sie in Zukunft erwartet, eine Gewissheit, und das hat ganz stark beeinflusst, wie sie im Hier und Jetzt leben. Und wie wir jetzt leben, wird eben davon geformt, von dem, was wir über die Zukunft glauben. Und christliche Hoffnung beinhaltet da nicht eine Unsicherheit, sondern da steckt eine tiefe Gewissheit, eine Zuversicht drin, die unser Leben im Hier und Jetzt total prägen kann. Und die Frage ist, was könnte das sein? Und dazu das Zweite, wie sieht diese christliche Hoffnung aus? Ja, wir hoffen auf Impfstoff, wir hoffen auf fallende Zahlen, wir hoffen auf eine erholende Wirtschaft, wir hoffen wieder auf mehr Kontakte, auf weniger Beschränkungen. Aber die Hoffnung, die hier in diesem Text beschrieben wird, die ist viel, viel stärker und geht weiter darüber hinaus. Und da sind zwei Entdeckungen, die ich gerne mit euch teilen würde, die, glaube ich, wirklich eine gute Nachricht für unseren Alltag sein können. In Vers 11, in diesem Text von vor uns, wird Folgendes gesagt. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Also Paulus sagt hier, dass wir zu Erben von Gott gemacht worden sind. Paulus ist einer der ersten Kirchenleiter und der schreibt diese Worte an eine Kirche in Ephesus. Und ein paar Verse vor dem, sagt er, dass sie und dass wir Söhne und Töchter von Gott werden können. Also wie eine Art Adoption zur Familie Gottes zu gehören. Und deswegen haben wir ein Anrecht auf ein Erbe. Und dann kommt noch kurz danach in Vers 14, dort steht, er sieht uns an als sein Besitz, sein Eigentum. Gott sieht uns an und er denkt sich, wow, das ist meins, mein Kind, das gehört zu mir. Und wisst ihr, ich glaube, dass das total stark ist, was da beschrieben wird. Stellt euch vor, hier ist Gott, ja? Und Gott ist der, der alles gemacht hat, der sich alles ausgedacht hat, dem das ganze Universum gehört, der alle Sterne besitzt, der diese Welt in seiner Hand hält. Und dieser Gott sagt, du und ich, ihr seid mein Besitz. Das heißt also, in Gottes Augen sind wir wertvoller als das Universum. Er sagt, das ist mein Erbe, das ist mein Kind, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Wenn er uns ansieht, dann denkt er das. Und ich würde sagen, wenn das stimmt, dann können wir sagen, wir sind total wertgeschätzt und geliebt von Gott. Und wenn Gott uns ansieht, dann fühlt er sich wohlhabend. Dann schämt er sich nicht mit uns, sondern dann ist er gerne mit uns unterwegs. Ja, stellt euch vor, wir hatten gerade das Filmfestival Ende letzten Jahres. Stellt dir vor, du bist eingeladen bei dem Eröffnungsabend vom Filmfestival. Und du könntest dir eine Person raussuchen, wo du sagst, mit der würde ich gerne dahin gehen, weil mit der Person fühle ich mich total wohl. Und die habe ich gerne an meiner Seite, weil da bin ich stolz drauf, die an meiner Seite zu haben. Da muss ich mich nicht schämen dafür, sondern die präsentiere ich auch gerne meinen Freunden und den Leuten auf dem Filmfestival. Welche Person wäre das? Und weißt du was? In Gottes Augen bist du diese Person. Dass Gott dich ansieht und sagt, du bist es. Kannst du dir das vorstellen? Und ich glaube, dass das eine gute Nachricht sein kann für die Stellen, wo wir merken, da braucht es auch Hoffnung in unserem Leben. Und ich glaube, dass es auch in deinem Leben Dinge gibt und auch Bereiche und auch in meinem Leben, wo wir merken, da ist nicht alles rosig, sondern da ist vielleicht auch an manchen Stellen Hoffnungslosigkeit. Ja, vielleicht denkst du an deine Familie und du siehst die ganzen Familienstreitigkeiten und dass es drunter und drüber geht und du dich fragst, so, wie soll das jemals wieder gut werden? Ja, oder vielleicht denkst du an deine Beziehung, deine Ehe, wo schon seit geraumer Zeit irgendwie so der Wurm drin ist. Man hat immer wieder die gleichen Triggerpunkte, die hochploppen und die einen so richtig aufregen und wo man denkt, so wird es auch nochmal anders. Ja, oder vielleicht sagst du, ja, das Problem hätte ich gerne. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach der großen Liebe, aber irgendwie scheint es bei mir nicht zu klappen, scheint es nichts zu werden. Ja, vielleicht denkst du auch an deine Gesundheitssituation, vielleicht gehörst du auch zur Risikogruppe, denkst, okay, wie wird es? Oder deine Krankheit, wo ist da Hoffnung? Oder vielleicht denkst du auch an Deutschland, an die Politik und denkst so, puh, wie soll das werden? Oder auch persönlich, wo kriege ich Perspektive und Hoffnung für das nächste Jahr her? Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht und was kommt. Und ich glaube, wir alle kennen so Bereiche in unserem Leben, wo wir uns nach Hoffnung sehen, wo wir uns das wünschen. Und genau in diese Situation hinein will Gott uns etwas sagen, dass er sagt, du bist absolut wertvoll, du bist mein Besitz, mein Eigentum. Und ich glaube, dass das die Situation nicht sofort verändert, aber es kann die Grundlage total verändern. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Ich habe 2 kleine Kinder und es soll auch manchmal vorkommen, dass die auch mal krank werden, zum Glück nicht zu oft. Aber stell dir vor, da ist ein Kind, ein kleines Baby vielleicht, das ist krank und weint die ganze Nacht und schreit und dann irgendwann stehen die Mama oder der Papa auf und sie nehmen das kleine Kind, das Baby raus und nehmen es in den Arm und wiegen es hin und her. Und dann nach einer Zeit, irgendwann, vielleicht völlig erschöpft, hört das Kind auf zu weinen und schläft in den Arm der Mama oder von dem Papa ein. Und wisst ihr, oder klar, die Krankheit von dem Kind ist dadurch nicht einfach weg. Die ist immer noch da. Aber für das Kind in der Situation hat sich eine ganze Welt auf einmal verändert. Oder stell dir vor, wenn Menschen am Ende ihres Lebens stehen und bekommen die Nachricht, dass es bald zu Ende geht. Die allerwenigsten Menschen wünschen sich, dass sie die letzten Tage ihres Lebens im Krankenhaus verbringen, vielleicht an irgendwelchen Maschinen angeschlossen. Sondern sie wünschen sich, dass sie bei ihren Lieben zu Hause sein können, in ihrem Umfeld. Warum? Ja? Dadurch wird die Krankheit nicht geheilt. Aber es ist deshalb, weil dort in der Situation, wo wir mit unseren liebsten Menschen um uns herum sind, werden auf einmal Hoffnungslosigkeit und Ängste viel, viel kleiner. Wenn wir so geliebt werden, wie die Kinder in den Armen der Mutter, dann sind die Schmerzen nicht sofort weg. Aber wir können besser damit umgehen. Wir können mit unserer Hoffnungslosigkeit viel besser umgehen, wenn wir uns geliebt fühlen. Und die Frage an dich ist, weißt du dich wirklich geliebt? Weißt du dich wirklich geliebt? Der Gott, dem alles gehört, der alles gemacht hat, der alles besitzt, er liebt dich so unendlich und sagt, du bist mein Besitz. Du bist mein Eigentum. Ich glaube, das nimmt die Herausforderung nicht automatisch weg, aber es verändert die Grundlage, wie wir im Leben unterwegs sein können, doch total. Und ich glaube, dass das eine gute Nachricht ist. Aber das ist noch nicht alles, was wir in diesem Text entdecken, sondern es gibt noch etwas Zweites, was diese zukünftige Hoffnung, würde ich sagen, in das Leben hier und jetzt total hineinholt. Und das entdecken wir in Vers 13. Ich lese das mal vor. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Also was hier beschrieben wird, ist, man bekommt ein Siegel aufgedrückt. Ja, Könige, die haben ein Siegel, ein Siegelring und dann wird der aufgedrückt und überall da, wo dieses Siegel drauf ist, ist klar, das ist der Besitz des Königs. Und weil wir Gottes Besitz sind, sozusagen, sagt dieser Text, deswegen bekommen wir vorher eine Anzahlung von dem Erbe. Und was ist dieses Erbe? Es ist der sogenannte Heilige Geist, der erste Anteil des Erbes. So, was bedeutet das? Vielleicht bist du da und sagst so, Heiliger Geist, das klingt alles so ein bisschen verrückt, so ein bisschen magisch. Was genau ist es? Was hier beschrieben wird, ist, wir bekommen sozusagen einen Teil von Gott selbst, seine Kraft, seine Schönheit, seine Herrlichkeit in unser Leben hinein direkt. Und das, was der christliche Glaube sagt, ist, dass Gott nicht einfach nur einer ist, sondern dass Gott existiert als einer, aber in 3 Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Die sogenannte Dreieinigkeit. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Warum das Ganze, da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ein bisschen länger, da können wir gerne nochmal drüber reden. Aber nur so viel. Wenn Gott zu uns kommt und sagt, ich gebe dich mir selbst sozusagen. Ich komme in dein Leben hinein. Dann will er uns damit zeigen, ich will dein Leben prägen. Und ich will dein Leben verändern. Und er wird uns verschönern und verbessern und wird etwas sichtbar machen von dem, wie Gott sich diese Welt vorgestellt hat. Und da ist eine Kraft, die in unser Leben sozusagen hineinkommen kann. Und ich glaube, dass das etwas grundlegend verändern kann. Ich kenne auch Leute, die würden von sich sagen, ich bin eigentlich gar nicht unbedingt Christ, aber so mal so ein Stoßgebet zu sprechen vielleicht, zu sagen so, Gott, wenn es dich doch gibt, dann tu doch jetzt was hier. Und ich glaube, die Erwartungshaltung dahinter ist, dass wir doch sagen, so, wenn es einen Gott gäbe und wenn ich ihn anzapfen könnte, warum nicht? Ja, so das Leben ein bisschen besser zu machen, das kann ja nicht schaden eigentlich. Ja? Die Herausforderungen, die da sind, dass Gott da hineinkommt. Und ich glaube, dass wir ein Bild dann an der Stelle haben, wo Gott ein bisschen zu klein ist. Ich stelle mir das so vor wie bei einem Schrebergartenhäuschen. Also ich habe einen Schrebergarten mit meiner Familie, das ist ganz toll, wir bauen da ein paar Kartoffeln an, konnten ein paar Möhren letztes Jahr ernten, die Kinder können da spielen, Fußball rumbuddeln, bauen, wie auch immer. Und auf diesem Grundstück steht auch ein Schrebergartenhäuschen, ja, ganz nett, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, okay, das Dach, das müsste mal wieder neu gemacht werden. Und die Tapete innen, die könnte vielleicht auch mal wieder überstrichen werden und die alten Möbel mal ausgetauscht und mal alles ein bisschen entrümpeln. Das wäre eigentlich ganz gut. Und ich glaube, dass unser Leben oft auch so ist wie so ein Schrebergartenhäuschen. Da gibt es einige Sachen, die man mal machen könnte. Da müsste ja ein bisschen was gemacht werden. Und wir denken dann, Gott könnte da so ein bisschen mal reinkommen, ja, also vielleicht die Dachrinne mal erneuern, so ein paar Nägel reinklopfen, so ein bisschen streichen und dann geht es schon hoffentlich wieder ein bisschen. Aber wisst ihr was? Gott kommt nicht in unser Leben, um ein bisschen an unserer alten Hütte rumzufeilen. Sondern Gott schickt uns sozusagen diesen Heiligen Geist, um aus uns ein wunderbares, prächtiges Schloss zu bauen. Ein Gebäude, was so viel Schönheit, so viel Kraft ausstrahlt und was sozusagen den Architekten, der sich das ausgedacht hat, total widerspiegelt. Seine Kraft und Schönheit. Und da ist so viel Kraft, die damit reinkommen kann. Und wisst ihr, in unserem Leben läuft einiges falsch. Gibt es Dinge, wo wir uns fragen, wie soll das werden in Zukunft? Wie ist es mit Familie? Manche Hoffnungslosigkeit, die sich vielleicht auch breit macht. Aber schau dir dieses Versprechen an, dass Gott sagt, ich komme selbst, ich will selbst in dein Leben hineinkommen. Und wisst ihr was, wenn das stimmt, dann gibt es nichts Falsches. Auch nichts Böses, keine Angst, keine Hoffnungslosigkeit. Nichts in dir oder mit dir, was Gott nicht in irgendeiner Art und Weise anpacken könnte und verändern könnte. Seht ihr, es gibt Hoffnung und Zuversicht in dieser Welt, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Weil Gott selbst in dir leben möchte, schon hier und heute. Und die Frage zum Schluss, die ich stellen möchte, ist so, wie können wir diese Hoffnung, wie können wir das bekommen? In Vers 12 steht, wie werden wir zu Gottes Eigentum in diesem Text? Indem man auf Jesus Christus hofft. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Also so fängt man an, indem man auf Christus hofft, auf Jesus Christus. So, wie passiert das? Vielleicht sagst du auch, ja, ich weiß gar nicht genau, ich denke schon, dass ich Christ bin, aber ich weiß nicht, ob ich meine Hoffnung so ganz darauf gesetzt habe. Ja, habe ich das gemacht oder nicht? Keine Ahnung. Tja, was machen wir damit? Lass uns nochmal in diesen Vers 13 nochmal ganz kurz reinschauen, der danach kommt. Dort steht eine wunderbare Definition, wie man Christ wird, wie man das anzapft, diese Hoffnung. Auch ihr gehört jetzt zu Christus, sagt Paulus hier. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wie geht es? Wie kann man da anzapfen? Und hier steht, man kann das tun, nicht indem man irgendetwas, einen bestimmten Katalog abarbeitet und sagt, so ist man als guter Christ, sondern indem man eine Botschaft hört. Das sogenannte Evangelium, was hier steht. Und Evangelium heißt übersetzt so viel wie gute Nachricht. Eine gute Botschaft, die man hört und der man Stück für Stück Vertrauen schenkt. Und was ist diese gute Nachricht? Es ist nicht etwas, was ich tun muss, sondern etwas, was ich zuerst höre und glaube. Und die ganze christliche Idee kommt eigentlich in dieser guten Nachricht zusammen. Es ist die Nachricht davon, dass Gott sich selbst aufgemacht hat und in diese Welt hineinkommt. Er wird ein Mensch. Das feiern wir an Weihnachten, dass Jesus Christus als Gott in diese Welt hineinkommt. Und Jesus lebte das perfekte Leben. Er lebte in einer tiefen, innigen Verbindung zu seinem Vater und fühlte sich total geliebt. Und er war voller Hoffnung. Ja? Also wenn man das Leben von Jesus angeschaut hat, da war ein Jesus, der immer gefühlt Herr der Lage war und das Leben im Griff hatte. Und scheinbar konnte ihn nichts erschüttern. Aber kurz vor dem Ende seines Lebens lesen wir davon, wie Jesus in einem Garten war. Das ist der sogenannte Garten Gethsemane. Und er fing dort an, steht da, zu zittern und Angst zu haben. Der Jesus, der eigentlich das ganze Leben lang alles gefühlt im Griff hatte, egal was für Herausforderungen anstand, der in einer tiefen Ruhe gelebt hat, der ist auf einmal völlig hoffnungslos und er sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Jesus konnte nicht mehr. Er war in Todesangst. Warum? Jesus wandte sich kurz vor seinem Tod an Gott und wollte mit ihm reden. Und da war aber niemand mehr, der ihn gehört hat, sondern er sagt, als er stirbt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die christliche Überzeugung ist, dass das nicht einfach nur ein nettes Vorbild ist, was da geschehen ist, sondern dass da ein Tausch passiert. Jesus erlebt alle Hoffnungslosigkeit, die wir uns nur ausmalen können. Und er erlebt es deshalb, um mit uns zu tauschen. Er trägt sozusagen alle Hoffnungslosigkeit, damit wir Hoffnung haben können. Er verliert die Verbindung zu Gott, damit wir wieder in dieser Verbindung zu Gott stehen können und als seine Kinder leben können. Er war ohne Hoffnung, damit wir wieder Hoffnung haben können. Und das ist ein Tausch passiert. Und wenn Gott uns jetzt ansieht, dann sieht er Jesus sozusagen in uns drin, diese Kraft, diese Schönheit. Und Gott sieht uns dann an und sagt, wow, du bist absolut einzigartig. Ich glaube, wenn das reinsinkt in unser Leben, dann kann das so tief etwas verändern. Dass wir entdecken, wir können tatsächlich unsere Hoffnung auf diesen Gott setzen. Weil Jesus alle Hoffnung verloren hat, deswegen können wir Hoffnung haben. Und damit werden wir fähig, glaube ich, unsere Hoffnung mehr und mehr auf Jesus Christus zu stellen. Und wenn wir das hören, diese gute Nachricht, und wir anfangen, das als wahr einzuschätzen, dann ist man Christ. Und dann hast du Zugang zu dieser Hoffnung, die in diesem Text beschrieben wird. Wir wissen, es gibt einige Punkte in unserem Leben, wo wir uns nach Hoffnung sehen. Und wisst ihr, Gott lädt dich ein und mich auch, dass wir an dieser Hoffnung anzapfen können, dass Gott selbst in unser Leben hineinkommen möchte und dass er uns mit seiner Liebe überschütten möchte, dass wir sein geliebtes Kind sein dürfen. Ich möchte nichts anderes, weil es so gut ist. Und das ist eine so gute Grundlage für mein Leben. Und das wünsche ich dir auch. Ich möchte gerne beten. Lieber Gott, danke für diese Botschaft, für diese gute Nachricht, dass du uns Hoffnung gibst, auch in einer Situation, in eine Welt hinein, die gerade an manchen Stellen viel Hoffnungslosigkeit auch mit sich bringt. Aber du kommst da hinein und du möchtest uns persönlich begegnen und du möchtest uns zeigen, wie geliebt wir sind und dass wir an deiner Kraft anzapfen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir das entdecken, dass wir uns auf den Weg machen, dich zu suchen. Danke, dass du dich aufgemacht hast und dazu extra zu uns gekommen bist, um uns das zugänglich zu machen. Amen.